Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zum Wellenlänge Surf Podcast. Heute gibt's eine Stammtischfolge, denn Hannes, unser heutiger Gast, war vor einer ganzen Weile schon mal hier. Damals haben wir über ein durchweg schönes Thema geredet, nämlich über Surfbretter. Heute wird's ein Stück weit ernster, denn wir haben gedacht, wir wollen auf jeden Fall eine Folge zu den Ereignissen in Südeuropa machen, also speziell Südfrankreich, wo es heftig gebrannt hat dieses Jahr, erneut Surfcamps evakuiert werden mussten und die Lage natürlich insbesondere für die Locals bedrohlich und ja, existenzbedrohend ist. In der nächsten Folge wird es konkret um Klimawandelfolgen für den Wassersport gehen. In dieser Folge wollen wir aber schon mal ein bisschen darauf hinarbeiten. Hannes war nämlich tatsächlich vor Ort in Frankreich dieses Jahr und hat einiges mitbekommen, was so ein Urlaub schon mal stark beeinträchtigen kann. Dazu gibt es ein paar Updates von Fabi und mir, was bei uns denn eigentlich so los war diesen Sommer. Tja, alles in allem ein gemütlicher Stammtisch, wenn auch mit sehr ernstem Thema. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. So, jawohl, heute mal wieder so ein richtig schöner Stammtisch auf jeden Fall. Der Hannes ist nämlich zu Besuch und das ist eine ganze Weile her. Es war im Ende Mai 2024, die Folge 146, die wir aufgenommen haben. Und wenn ich es in Erinnerung habe, Fabi, war Hannes so einer deiner ersten Kunden bei Time Machine, der ein Board gekauft hat, ne?
Tatsache, ja, voll. Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber quatscht, ob die Planke noch lebt. tatsächlich eins meiner, also bestimmt mein, ich weiß gar nicht, 10., 15. gutes Board, das ich baut habe, aber eins der ersten, wo an jemanden auswärtigen ging.
Ja, Hannes, dann erzähl doch mal. Entweder mach Werbung für Time Machine oder zerleg den Dude hier mal so richtig. Wie war denn dein Surfsommer mit der Zeitmaschine?
Ja, war super. Also ist viel im Wasser gewesen, das Board. Und auch meine beiden Söhne haben auch viel Spaß gehabt damit. Wir haben uns immer so abgewechselt. Ja, und die Time Machine hat viele Wellen gesehen, auf jeden Fall. Ja, war schön.
Sehr cool.
Stimmt noch.
Das war doch auch das Brett, das so ein bisschen so an Skateboard angelehnt war, ne? Das so ein bisschen Skateboard-Tricks auf Surfen übertragen war mal die Idee, oder? Habe ich das in so einer Erinnerung?
Das war so der Ansatz, ja. Ein bisschen Skatey-Feeling. Ja, genau.
Heute würde ich es wahrscheinlich anders bauen. Heute würde ich es wahrscheinlich komplett anders bauen, aber ich muss zugeben, ich habe das Template jetzt schon mehrfach komplett wieder ausgeschlachtet. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, 8 Varianten davon oder so.
Gut, also Qualitätstest nach 2,5 Jahren Time Machine bestanden erstmal, ist gut.
Ja, schon viele Dings jetzt, aber das liegt auch nicht an dem Board selbst, sondern mir war ja im ersten Jahr da ein Longboarder reingefahren, einmal übers Brett rüber und hinten so mit der Finne drin stecken geblieben.
Gott, ja, stimmt, das erzählt.
Und ja, hat schon ein paar Reparaturen jetzt gesehen, aber funktioniert immer noch gut.
Solange es schwimmt, surft, gell? Und, ja. Und so erzählt es eine Geschichte. Also ich muss ja sagen, ich lieb ja meine zerrupften Bretter fast am meisten, weil ich immer so die Ecken und Kanten anschaue und denke ich mir so, ach ja, da war dies, da war das.
Ja, das stimmt.
Ja, mit dem Poliola Black sieht das ja sowieso ein bisschen älter aus. Genau.
Minimal.
Ja, yes. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Und ja, ich sag mal, bevor wir gleich so ein bisschen, ja, sag ich mal, unangenehmeren, ernsteren Themen vielleicht ein bisschen nahe rücken, wie war denn überhaupt dein Surfsommer so in Frankreich? Also die Zeit, in der du wirklich gut unterwegs warst mit deinen Söhnen auch, wie du sagtest.
Ja, war mega schön wieder. Also Wellen waren echt klein diesen Sommer. Es war immer so an der unteren Grenze, dass es noch surfbar ist, aber das war für die Kinder halt besonders cool. Mhm. Die waren letztes Jahr viel noch mit dem Bodyboard unterwegs Und so in der letzten Woche haben sie dann angefangen, auch mal mit dem Surfbrett auch mal rauszupaddeln. Das hatten sie sich vorher noch nicht so richtig getraut. Und jetzt waren die Conditions die ganze Zeit so, dass ich eigentlich, ich würde sagen, einen Großteil der Sessions habe ich mit den Kindern zusammen gehabt. Und das war echt cool. Die beiden sind auch echt viele grüne Wellen gesurft und so. Genau. Und ich bin die meiste Zeit mit meinem 7-2er dann draußen gewesen, weil kleine Wellen, wie gesagt.
Ja. Aber für die Kinder ja schön. Also ist ja irgendwie total cool, wenn sie dann selbstständig ein bisschen was catchen können und ihr dann quasi eine gemeinsame Session genießen könnt, oder?
Total, ja. Der Kleine war meistens auf der Time Machine unterwegs dann, wenn es so klein war. Genau, wir haben noch so ein 6-6er Foamy und ein 7-2er und dann haben wir immer mal ein bisschen getauscht und sie sind dann, der Kleine, der ist am Anfang, habe ich ihn immer noch reingeschoben und dann hat er angefangen selber zu paddeln.
Geil,
und das war echt cool.
Ja. Wie alt sind deine beiden?
10 und 15.
Ah ja, krass. Also genau. Ähnlich wie meine, nur ein bisschen größerer Unterschied beim Ältesten, aber ja. Cool, ja, super, das ist voll, voll schön. Da freue ich mich auch mega drauf auf die nächste Session mit meinen Kids, wenn wir da fortsetzen, was letztes Jahr ja quasi in Montalivet erlernt wurde. Da denke ich auch, wir kommen dann in die grünen Wellen so langsam irgendwo und ja, ja. Freude schon.
Ja, das wäre echt cool.
Ja, allerdings, ihr habt mehrfach die Location gewechselt, glaube ich, wie ich das in Erinnerung habe, wie du das erzählt hast, ne? Also auch gezwungenermaßen, denn da kommen wir dann auch so ein Stück weit zum Thema. Ihr wart ziemlich direkt von den Waldbränden betroffen?
Ja, also ganz direkt zum Glück nicht. Also wir waren ungefähr so 120 Kilometer südlich von dem großen Feuer, was da bei La Canoa ausgebrochen ist. Und so 3-4 Tage bevor wir umziehen wollten, ging das los. Da haben wir das erste Mal davon mitbekommen, dass da Feuer ist, haben dann immer auf Google Maps geguckt und die Fläche wurde immer größer. Und das war tatsächlich genau in dem Ort, wo wir dann den nächsten Campingplatz gebucht hatten. Und dann haben wir da auch niemanden mehr erreicht. Und nur quasi aus den Nachrichten dann erfahren, dass da alles evakuiert wurde.
Was?
Und dann, ja, habe ich so einen ganzen Vormittag lang telefoniert. Leider einen Vormittag mit echt schönen Offshore-Conditions. Das war echt bitter.
Scheiße, ey.
Ich wollte eigentlich so direkt zum Frühsurf raus und dann am Abend vorher habe ich dann gesagt, nee, also wir müssen jetzt erstmal wissen, wo wir am Sonntag dann unterkommen. Genau, und dann bestimmt 5-6 Stunden lang alle Plätze abtelefoniert und die ganzen Websites gecheckt. Und dann hatten wir was gefunden für die dritte Woche, jeweils 3 Nächte. Und in der vierten Woche sind wir dann auf einem Platz untergekommen, wo Freunde, die wir eh treffen wollten, dann auch waren. Die haben dann für uns da noch was klar gemacht.
Mhm. Ja. Da seid ihr dann weiter Richtung spanische Grenze quasi, oder?
Nee, nach Norden dann. Ah, okay. Wir sind wir waren südlich von Bordeaux. Und sind dann hochgefahren bis Le Mat.
Ah, da quasi der dann schon.
Côte Sauvage.
Ach, krass, okay.
Ja, genau. Da war der Campingplatz war so ein bisschen gammelig und das war auch nicht direkt am Strand. Aber da waren wir erstmal froh, dass wir überhaupt irgendwo bleiben können, weil zwischendurch haben wir natürlich auch drüber nachgedacht, einmal nach Hause zu fahren. Und der Strand war aber schön, also Côte Sauvage, das kenne ich noch von damals, von meinem allerersten Surftrip, den ich dahin gemacht habe. Und wir waren dann tatsächlich an dem Parkplatz tagsüber, wo ich das erste Mal mit meinem Kumpel so einen Bulli auf dem Platz gecampt habe. So. Das war irgendwie ganz cool, da nochmal hinzukommen. Und dann sind wir da 3 Nächte geblieben und dann sind wir noch 3 Nächte auf die Île de Ré. Auch super schön. Aber da waren gar keine Wellen. Da war dann 3 Tage Surfpause. Und im Anschluss sind wir dann wieder ein Stück nach Süden und waren ganz in der Nähe von Montalivet dann.
Ah, ja, okay.
Le Gürb, sagt ja, dem schon doch
da,
was.
Da geht immer was, das ist das Geile. Der Campingplatz hat immer Space für jemanden.
Ja, der ist ja halt, riesig, ne?
Ja, ja, aber halt Party Hard. Also da hatte ich, da habe ich ein Bild, Benny, das können wir da, da würde ich gerne einen Post machen. Ziemlich geil, da hatte ich mal so Party People neben mir auf dem Campingplatz. Und dann da komme ich morgen, mache ich so meine Schiebetür auf zu meiner Early Bird Session. Und dann war der Dude einfach neben mir, der hat sich am Abend schon entschuldigt, der kam so her, ey, heute Nacht wird's laut werden, ich gebe mir heute die Kante. Und dann steige ich aus und dann liegt er auf seinem Zelt. Also mit seinen kompletten Klamotten, da habe ich ein ziemlich cooles Bild, den erkennt man kaum. Das schicke ich dir, Benny, das ist so gut.
Ich glaube, die Story hattest du schon mal irgendwann auch schon mal gedroppt, glaube ich.
In irgendeinem Zusammenhang, ja.
Aber das ist ein guter Tipp, der Campingplatz tatsächlich. Weil da kann man ja nicht wirklich reservieren. Da ist ja quasi, wer kommt, kann einchecken. Und Wellen sind meistens gut, weil die Bunker den Sand dort halten. Geil, wie war es dort dann?
Ja, da hatten wir dann auch, also die ersten 3 Tage waren auch wieder kleine Wellen, aber schön sauber. Dann war so ein Tag Pause, sind wir auf den Markt gefahren. Und dann kam wieder was und dann hatten wir nochmal 2 gute Tage und dann nochmal einen etwas größeren Tag. Und das war für die Kinder dann auch echt spannend. Also die haben den ganzen Tag noch davon geredet. Und genau, da bin ich dann auch nochmal auf meine Kosten gekommen, weil ich habe die ganze Zeit immer Forecast geguckt und gehofft, dass nochmal ein bisschen mehr kommt. Weil die ganze Zeit nur so 1 bis 2 Fuß war doch wenig. Ja, und dann am Tag, vorletzten Tag vor Abfahrt, gab es noch Quallenattacke.
Mhm.
Ja. Das hatten wir dann auch.
Da waren Galeere oder wie?
Ja, also portugiesische Galeere, genau. Also meine Frau hatte schon eine gesehen, die war irgendwie am Tag vorher ein bisschen den Strand hochgelaufen. Und am nächsten Tag sind wir gerade zum Strand runter und dann kam uns so ein Auto mit den hier Rettungsschwimmern entgegen. Mit einem Typ drin, der sah echt fertig aus. Also auf jeden Fall ein Surfer, der hatte einen Neoprenanzug an. Und saß da auf dem Beifahrersitz und boah, also der hat mir echt leid getan. Und den haben sie hochgefahren und kurz danach wurde der ganze Strand dann evakuiert. Also da haben die dann alle Leute
aus dem Wasser. Dann, oder?
Weiß gar nicht, oder? Also sie haben auf jeden Fall alle Leute rausgewunken. Ja.
Genau. Wenn normalerweise lila Flagge ist, meistens portugiesische Galeere.
Okay.
Da gibt es dann viele gar nicht auf dem Schirm.
Ah, okay, ja. Ich auch nicht.
Ja, das steht, glaube ich, für Lebensgefahr. Also ich glaube, also bis bei der roten Flagge quasi ist ja Wassersport noch weiterhin erlaubt. Somit darfst du als Surfer rein und wenn die lila Flagge ist lila, boah, ich hoffentlich, ey, gefährliches Halbwissen. Spiel mal ein, Benny. dann.
Vorsicht! Achtung! Gefährliches Halbwissen!
Ist quasi selbst Wassersport auf jeden Fall verboten, weil das hat mir mal so ein, ich habe da mal so einen Rettungsschwimmer angequatscht eben, weil ich es wissen wollte. Ja, und was mir gerade einfällt bei Le Gurb, da wurde ich vor 4 Jahren bei einem Waldbrand sogar evakuiert.
Ah, okay.
Also zum Thema, das war ziemlich krass. Ich wurde genau dort evakuiert, was ein bisschen witzig war. Die haben uns dann evakuiert, haben aber eine Straßensperre gemacht, was Ultra-Verkehrschaos gemacht hat, weil die von jedem die Personalien aufnehmen wollten, wegen der quasi für die Strafverfolgung, weil es wohl wegen Bierflaschen entstanden ist, hat sich im Nachhinein rausgestellt. Und das war ziemlich crazy, ey, weil es war eine totale Panik und die sperren erstmal die Straße und nehmen von jedem die Personalien auf und hinten streiken so die Rauchschwaden auf, ey. Und wir dachten so, okay, cool.
Ja, krass, krass, krass. Also vor 4 Jahren wurdest du schon mal wegen Waldbränden evakuiert. Und ja, in den letzten Jahren ist das häufiger geworden, auch wirklich, ne? Also es ist ja echt jetzt regelmäßig diese Nachrichten. Und wenn dann noch diese portugiesischen Galeeren dazukommen, ist schon krass, was in Südeuropa da irgendwo an Einschränkungen auch ein bisschen auch kommt, ne? Wie hast du das sonst so empfunden, Hannes? Hast du viel mitbekommen, so aus dem Umfeld von anderen Leuten, die irgendwie auch vielleicht sogar im Gefahrengebiet waren oder sowas?
Ja, nicht so ganz direkt. Also das mit der Evakuierung ist uns ja zum Glück erspart geblieben. Deswegen, wir sind echt glimpflich davongekommen. Das war alles so nervig mit Umbuchen und alles, aber letztendlich waren wir ganz froh, dass es nicht noch schlimmer war. Also wir hatten von Freunden mitbekommen, die auch zu der Zeit da unten waren. Die mussten weg und konnten dann nur mit dem Auto nach Hause und mussten ihren Wohnwagen auf dem Campingplatz lassen.
Krass.
Und sind jetzt, glaube ich, letzte Woche nochmal runtergefahren, um den Wagen wieder zu holen. Und das ist natürlich total ätzend. Und die haben auch ihren Urlaub abgebrochen, weil die hatten dann ja ihren Wohnwagen nicht dabei. Und ich hatte nur gelesen, dass es wohl auch schlimmes Chaos gab, halt irgendwie in Kap Ferret auf ein paar Plätzen, wo die Leute wirklich so Hals über Kopf Zelte überfahren haben und so. Aber das war bei uns zum Glück nicht. Ja.
Ja, das ist schon krass. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das war damals, ich war bei diesen Waldbränden, da wo man jetzt hinten, wenn man die Dune du Pilar hinten runterschaut, wo dieses ganze Stück abbrannt ist, da war ich eben vor Ort. Und das war echt krass, ey. Also da war auch mega die Panik. Dann waren halt alle Straßen dicht und es ist halt keinem weitergeholfen, weil man halt, jeder hat Angst und kommt nicht vom Fleck und man kommt einfach nicht weg.
Ja.
Das ist schon krass. Ich kann diese Panik total verstehen. Aber vielleicht ist es auch mal ein Denkzettel. Ich denke es mir echt. Also wer dieses Jahr die Folgen vom Klimawandel nicht verstanden hat, der wird es nie verstehen, oder?
Ja.
Ist echt so, ja. Ne?
Also ich habe auch so ein paar Artikel dann gelesen und da ging es dann auch darum, ja, woran lag das jetzt? Und dann wurde halt beschrieben, ja, Trockenheit und kaputte Landmaschinen und sowas, ja auch alles stimmt als direkte Gründe, aber irgendwie hätte ich schon erwartet, dass in jedem Artikel dazu das Wort Klimawandel mindestens mal auftaucht. Das habe ich nicht überall gesehen. Also fand ich erschreckend eigentlich. Das muss eigentlich viel mehr thematisiert werden.
Ja, viel mehr wird es irgendwie schon wieder oft in Medien zur Seite geschoben oder gerade im politischen Kontext. Ne? Also ungefähr, ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal muss die Wirtschaft wieder funktionieren und dann können wir ja uns auch dann vielleicht um den Klimawandel wieder kümmern.
Und es ist ja auch nichts Neues. Also was Fabi erzählt hatte vor 4 Jahren, da waren wir auch da unten, aber auch 100 Kilometer südlich von der Dune Pilar. Und da habe ich es beim Surfen jeden Tag gerochen.
Und man sieht's, also ich fand's voll krass, wie man's auch merkt. Also wir waren damals in Kap Ferret an dem Skatepark beim Skaten und dann hat man richtig gemerkt, wie überall die Asche liegt. Mhm. Man hat so richtige Spuren gesehen, wenn man mit dem Skateboard so durchgefahren ist. Das war mega krass, ey. Also das war übelst heftig und ich bin damals für die Taufe von meiner Nichte heimgeflogen. Da war dann auch gar nicht so cool, es war nicht sicher, ob ich fliegen kann. Und dann diese View, wenn man quasi so startet und dann so in den Ozean rauszieht und überall, es sieht aus, wie wenn man so überall so ein Lagerfeuerchen wäre, überdimensional. Das war so krank, ey. Das war krass, Apokalypsenstimmung irgendwie aus dem Fenster vom Flugzeug. Das war so krass.
Ja, diese Fahrt am Bardot vorbei war auch wirklich so Endzeitstimmung. Also wir sind an dem Tag, wo wir hochgefahren sind, war ganz doll Westwind. So bis 20 Knoten und das hat das Ganze ja auch nochmal so echt angefacht. Also man sieht das auf der Karte auch, wie das so ein Ausläufer nach Bordeaux rüber geht. Und da wurde ja, glaube ich, auch überlegt, noch mehr zu evakuieren. Und wir sind von Süden gekommen, es war so klarer Himmel, sonnig und dann wurde es immer dunkler und dann war der Himmel richtig so rötlich-braun vom Rauch und es kam auch so Asche runter die ganze Zeit. Das war total heftig. Und es war super heiß an dem Tag. Und wir saßen da so in unserem Auto und haben irgendwie nur gedacht, so, boah, hoffentlich kommen wir überhaupt noch durch. Die Autobahn war gesperrt und wir sind dann über so Landstraßen, hat uns Google Maps so lang geführt. Und dann ist vor uns noch ein anderer Typ mit dem Wohnwagen gefahren, auch ein Deutscher, der hat uns dann so rangewunken. Und haben wir mit dem angehalten. Und der meinte nur so, habt ihr die SMS auch gekriegt hier? Irgendwie, was heißt das denn? Der konnte auch kein Französisch. Und das war irgendwie so, es gibt in Frankreich halt auch diese Warn-App mittlerweile. Und dann, wir haben uns dann das einfach einmal übersetzt. Und da stand drin, ich weiß nicht mehr, wie der Stadtteil hieß, aber ein Stadtteil südlich von Bordeaux, dass es jetzt evakuiert wird und alle sollen bitte die Häuser verlassen. Und da sind wir gerade dran vorbeigefahren, weil wir in die Funkzelle reingekommen sind, haben wir diese Nachricht bekommen. Und dann hatten wir mit dem noch ein bisschen gequatscht. Und der kam gerade aus Portugal mit seinem Wagen, mit Anhänger, also mit Wohnwagen hinten dran und zwei kleinen Kindern auf der Rückbank. Und wir hatten uns schon gewundert, warum der so langsam fährt, als wir hinter ihm waren. Und der meinte, sein Turbolader ist kaputt. Und er kann nur noch 60 fahren.
Scheiße, Alter.
Und musste noch nach Leipzig. Und ja, wir haben dann halt noch ein bisschen mit dem geredet und ihm alles Gute gewünscht und sind dann weiter. Und dann in den nächsten Tagen war es immer so, ja, der Leipziger wohl noch ein Zuhause angekommen ist. Ja, der hat uns echt so leid getan, aber wir konnten ihm auch nicht helfen in dem Moment. Ja. Ja. Ja, und in dieser ganzen Stimmung war das auf jeden Fall mit diesem verrauchten Himmel und so. Und ja, Klimakatastrophe live.
Abartig. Also ja. Haben wir jetzt in Deutschland mittlerweile, es zieht sich ja bis nach Deutschland, das ist ja so krass, ey. Also
Mekkom hat es auch ordentlich gebrannt. Griechenland sowieso wieder überall und auch Spanien und also ne, ich frage mich regelmäßig, wie dass es überhaupt noch Wald gibt in diesen Ländern teilweise wunderlich. Jedes Jahr brennt es in Griechenland da irgendwie über Wochen sonst wie doll, dass da überhaupt noch Bäume stehen, frage ich mich manchmal. Also, und das ist ja nicht überall in der Welt eigentlich, ne? Es ist, da, selbst wenn sie nicht eigenhändig angezündet werden in Südamerika oder so, um zu roden, dann es ist also ja einfach nur fürchterlich.
Die Frage ist halt immer, was tun? Das ist immer so, ich frage mich die ganze Zeit, was tun? Also ich achte ja schon drauf, aber irgendwie müsste man da rausgehen und irgendwie Leute mehr anregen. Das Ding ist aber, ich bin ja dann genauso der Dude, der dann irgendwie 3000 Kilometer mit dem Auto durch Europa schürt, um irgendwie zu surfen. Von dem her, das ist so schwer, ey. Also wir Surfer sind ja da oft dann tatsächlich irgendwie zwangsweise mitgehangen, mitgefangen, so, weil wir müssen tausende Kilometer mit einem fetten Diesel schüren irgendwie, um zu surfen. Das ist eigentlich totaler Schrott für den Klimawandel, was wir da so betreiben. Gell?
betrifft ja letztendlich alle. Ne? Urlaub machen wir alle, ob SurferInnen oder nicht. Das ist einfach irgendwo so eine Sache. Und ja, da muss man irgendwie ein Stück weit drüber nachdenken. Ich denke, wir kommen auch zu dem Thema konkret nochmal in der nächsten Woche mit dem Micha vom Salzwasser-Podcast, der ja auch Biologe und Klimaaktivist ist, auch gerade on Tour, während wir hier sprechen, auf einer Tour durch Deutschland auf seinem SUP, um irgendwie auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Wird bestimmt mega spannend. Von daher, ich denke, das vertiefen wir jetzt gar nicht zu sehr. Was ich mich aber auch wirklich immer frage, ist nur zum einen halt, dass ich mich frage, ob da überhaupt noch Bäume irgendwo stehen in diesen Ländern, aber halt auch, was das für die Locals bedeutet. Wir sprechen jetzt so wirklich aus Sicht von einem Urlauber, der dann irgendwo seinen Urlaub ein bisschen beeinträchtigt hat, aber wie viele Menschen haben da dieses Jahr wohl wieder ihre Existenz verloren, frage ich mich da auch. Ne? Wenn irgendwo wirklich in Ortschaften übergesetzt ist das Feuer und ich habe es gar nicht so verfolgt, was da in der Hinsicht passiert ist, aber da ist mit Sicherheit viel passiert, schätze ich mal. Ne?
Also der Ort Le Porche ist wohl, da ist wohl ziemlich viel abgebrannt, auch an Häusern und soweit ich weiß, auch Lacanau Stadt, also nicht der Ort am Wasser, sondern das eigentliche Lacanau, da ist wohl auch einiges verbrannt. Was wir gesehen haben, war, als wir da in Bordeaux vorbeigefahren sind, dass in den Dörfern ganz viele Leute mit FFP2-Masken rumgelaufen sind. Mhm. Die hat ja jeder noch irgendwo rumliegen, um sich so ein bisschen vor dem Rauch zu schützen. Und da haben wir auch gedacht, ja, scheiße, die wohnen ja hier, die können jetzt nicht einfach weiterfahren.
Ja. Diese Partikel in der Luft sind echt ein großes Problem. Also das unterschätzt man total. Das ist ja quasi, sag ich mal, wie wenn man Holz schleift. Das ist ja eine Körnung, die ist für dein bloßes Auge nicht zu sehen, aber die belegt deine Lunge halt komplett. Also das wird total unterschätzt. Deswegen ist es eigentlich ziemlich gut, dass die da FFP2 anziehen. Am besten wäre eigentlich echt so eine Lackierermaske, die bis zu gewissen Mikrometer Partikelanteil rausfiltriert, aber das ist tatsächlich mega gar nicht zu unterschätzen und wie lang die der Belastung ausgesetzt sind. Also die Leute dort, die Gesundheit leidet mit, also sowohl die Existenz als halt auch die persönliche Gesundheit. Das ist wirklich krass.
Und das
ja, wir hatten die Brandfläche da bei der Dune Pilar, die haben wir im Jahr drauf dann gesehen.
Das ist Wahnsinn, gell?
Also, ja, ein Jahr später sind wir da oben auf der Düne gewesen und wenn man da nach Osten guckt, da wuchs schon wieder so ein bisschen was, aber es ist eigentlich eine große graue Fläche gewesen, so.
Ja, ja, mega krass ist, wenn man diese Straße hinter der Düne quasi fährt, dann so Richtung Biscarrossee. Mhm. Das ist crazy. Ich bin da auch das Jahr drauf oder 2 Jahre drauf oder so gefahren. Man fährt halt wirklich durch so eine Steppe, wo vorher einfach so ein schöner Pinienwald war, der richtig geil gerochen hat. Es ist einfach nichts. Einfach das, nichts. Man sieht kein Reh, kein Wildschwein mehr dort und so, weil das ist ja auch eine Ecke, wo man eigentlich voll viele Tiere nachts rumrennen sieht oder so. Ey, ich bin da mega oft nachts entlang, weil ich habe kein Tier, nichts gesehen. Das ist halt so das Nächste. Also die Tierwelt leidet ja mit und die können gar nichts dafür, die armen Tierchen, was wir da anstellen.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die Landschaft da in der Region nachhaltig verändert dadurch, denn naja, ich meine, die Pinienwälder, wir lieben sie, ne? Wie geil ist so ein Pinienmonokulturwald? Aber letztendlich ist das natürlich auch Bullshit und menschengemacht und wird wohl hoffentlich auch nicht wieder so angepflanzt werden, obwohl einfach wirklich traumhaft schön ist, so ein Pinienwald, aber ja, da wird wohl sich auch viel, viel ändern von der Topografie.
Und so. Das Problem ist halt, dass die Wurzeln von diesen ganzen Bäumen ja den Boden dort halten. Das ist halt schon ein Riesenproblem. Die Dünen sind ja ein großer Schutz für das Land. Das ist halt, ich würde mal interessieren, wie viel mehr Landabtragung man dort halt jetzt auch hat, wo quasi die Bäume, den ganzen Sand und das ganze Lose, alles was da so, diese Piniennadeln, was ja auch wieder zu Erde und so wird, das hält das ja alles fest. Ich kann mir vorstellen, dass dort einfach deutlich mehr Abtragung stattfindet und somit dann halt wieder weniger Schutz fürs Land geboten ist dann vor anderen Witterungseinflüssen. Das ist ein großer Rattenschwanz.
Das waren ja ursprünglich mal Sumpfgebiete, ne? Und dann wurde das wohl auch trockengelegt und Napoleon hat dann verfügt, dass da Pinien gepflanzt werden sollen.
Okay.
Ich habe neulich einen Podcast gehört von jemandem, der sich da besser auskennt als ich. Ich glaube, der ist irgendwie ein ehemaliger Förster und so Agrarwissenschaftler. Der hat dieses Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von gehört habt, wie Bäume kommunizieren. Ich habe selber noch nicht gelesen, aber das soll wohl total toll sein. Mhm. Da erklärt er, wie das ist, dass die Bäume ja untereinander sich auch so Signale geben können. So ein Wald ist ja total vernetzt. Genau. Und der hat jetzt, glaube noch mal ein neues Buch geschrieben. Auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge wird er noch mal interviewt zu dem Thema, wie ist das jetzt mit den Waldbränden und so, zu der aktuellen Situation. Ich schicke dir noch mal den Link, dann kannst du das vielleicht hier auch in der Folge verlinken. Das, glaube ich, noch mal ganz ganz passendes Hintergrundwissen dazu.
Das ist cool, das machen wir nämlich gerne mal auf, verlinke ich in die Shownotes. Ja. Mhm.
Das mit Napoleon finde ich ja krass, mega interessant. Das muss ich heute Abend im Bett auf jeden Fall recherchieren.
Ja, ich habe das auch schon mal gehört, glaube ich.
Ja, der wollte nicht, dass ein schönes Frankreich irgendwie weggeschwemmt wird.
Der Napoleon, der wollte immer nur geilen Scheiß, ey. Ja. Weißt du, Benni, wo du in Ostende warst, in Belgien, hast du dieses Fort Napoleon dir reinzimmert, was er sich da baut hat, dass er einen hübschen Ausblick über den Strand hat?
Nee, haben wir nicht mehr geschafft, glaube ich. Aber das stimmt, hatten wir damals drüber gesprochen auch, ja.
Hat er sich auf jeden Fall ein nettes Domizil dahin zimmert, der alte Genießer.
Ja.
Vorsicht! Achtung! Gefährliches Halbwissen!
Wie jetzt schon wieder? Gefährliches Halbwissen? Ja, wir wollen ja hier nicht Falschinformationen spreaden und eine Falschinformation war es in dem Sinne auch nicht mit Napoleon. Allerdings wollen wir schnell einmal konkretisieren. Es war nämlich Napoleon der Dritte und es ist der Nachfolger von Napoleon Bonaparte, der große Eroberer.
Nicht verwechseln also, sein Nachfolger Napoleon III. Ließ ordentlich aufforsten. Einmal zur Klarstellung hier. Geht übrigens auch aus dem Podcast, der vor den Hannes erwähnt hat. Ist in der Tat sehr spannend, habe ich schon angehört und ist verlinkt in den Shownotes. Und wenn ich denn hier schon noch Klugscheißer spiele, dann will ich auch gleich nochmal ganz fix die Aussage von Fabi vorhin mit der lila Flagge bestätigen. Die warnt tatsächlich vor gefährlichen Meerestieren oder Wasserverschmutzung im Meer und fordert auf, sofort das Wasser zu verlassen. Mann, sind wir akribisch heute.
Naja, ne, und die Quallen, die portugiesische Galera hast schon angesprochen, ist letztendlich ja auch nichts anderes als eine Folge von Klimawandel und von vielen Entwicklungen. Ne? Also die ganzen Meeresströmungen, die, wenn das jetzt ein Dauerzustand wird, also was soll das werden? Ne? Der Surftourismus irgendwann auch mal kommt irgendwann zum Erliegen, wenn das so weitergeht. Ne? Wenn es den ganzen Sommer brennt oder halt die im Wasser brennt, ja. quasi. Dann, ja, nicht so geil.
Ja. Ja, die eine Freundin von uns meinte auch so, ja, also in Frankreich ohne irgendwelche Gefahren surfen gehen, scheint ja irgendwie schwierig zu sein. Ja.
Wobei ich sagen muss, also mit der portugiesischen Galeere, die ist ja eigentlich also im Sommer oft der Fall. Also jetzt ist es zwar dieses Jahr vermehrt, wobei ich sagen muss, so ganz weg ist sie ja nie. Also so ganz vernachlässigen und vergessen darf man das Tierchen gar nicht, weil es ist ja wirklich auch ein uncooles Tier. Also wer das jetzt vielleicht gerade zuhört und noch nie was davon gehört hat, das ist ja wirklich, geht glaube ich bis zu 20 Meter lange Tentakeln oder sowas hat das Ding.
Kann glaube ich sogar länger sein. Ja.
Oder noch länger, ja, was mega krass ist und was halt das Ding ultra gefährlich macht. Und ich weiß gar nicht genau, wie, aber ich glaube, über so eine Art Stromstöße gibt es Lähmungserscheinungen oder so. Also da weiß ich, seid ihr da besser informiert, was die genaue, aber ich glaube irgendwie Lähmungen.
Ja,
das gehört habe ich
auch. Ich glaube auch, ja. Also ich hatte nur gehört, dass 10-15% der Leute, wenn sie irgendwo im Wasser erwischt werden, auch sterben.
Was ich glaube aber durch Ertrinkung. Aber ich glaube ja, durch genau. Ertrinkungstod. Also gar nicht durch die Wirkung selber, sondern quasi dann auf die Folge ist halt dann Ertrinken, so wenn man sich nur rühren kann.
Lähmungen. Genau, dass es man auch so Muskelkrämpfe kriegen kann und das auch so krass wehtut, dass dann Leute ertrinken. Ja.
Ich habe das ja in der Karawanengruppe auch schon geschrieben, dass es, also in Südafrika, wo ich beim Surfen war, da war das den Leuten aber halt auch ein ganz bekanntes Ding. Die haben das halt immer. Von dem her, wie soll ich sagen, das ist halt jetzt hier neu, aber vielleicht haben wir halt jetzt dann das auch für immer und müssen einfach damit leben lernen. Ja, das ist so ein Ding, da kann man wahrscheinlich die Zeit einfach nicht mehr zurückdrehen. So, das ist jetzt Pech, das ist der Klimawandel, der kickt. Jetzt muss man halt damit leben lernen, was halt scheiße ist.
Ja. Also die nächste Session bei 35 Grad im Schatten mit meinem 965er Lobster Gloves und Booties. Geil, da freue ich mich schon drauf. Vielleicht noch so ein Schleier hier vom Gesicht irgendwie.
Ja, genau.
Oder so ein
Integralhelm
habe ich noch.
Ich stelle mir so einen Helm wie beim Fechten vor. Irgendwie. Ja. Das würde ich richtig geil finden.
Ein geiler Sportsurfen, das finde ich super. Sommerfeeling, Sunny Boy.
Ja, das war in Südafrika echt krass, wo ich da war. Das war ultra heiß. Ich war in Badehose drin, habe mich gewundert, warum die alle im Neo surfen. Dann kam ich halt ins Gespräch und die meinten so, ja, wegen den Blue Bottles. Und dann habe ich kurz gegoogelt. Also, ach, das ist die portugiesische Galeere, diese Blue Bottles. Mhm. Und ab dann war ich im Neo surfen.
Ich habe auf jeden Fall, ich habe ja ein bisschen rumgefragt, wer Lust hat, ein bisschen auch Auskunft zu geben, vielleicht von seinen Trips, und habe von vielen Leuten halt nur gehört, dass sie nicht betroffen waren oder dass sie nur so am Rande mitbekommen haben. Und dann anderen habe ich aber auch mit dem Noki, mein Campleiter aus Montalivet von Wave Tours Family damals, mit dem ich schon mal ein Interview geführt hatte, den habe ich auch ein bisschen gelöchert und zwei, dreimal nachgefragt. Und tatsächlich, Montalivet kann man hier jetzt wohl als Geheimtipp launchen. War wahrscheinlich totaler Zufall, aber die waren von Waldbränden nicht betroffen. Meinte er, es war zwar schon so ein komisches Gefühl, dass man abgeschnitten war tatsächlich ein bisschen, weil es im Hinterland gebrannt hat. Es sind aber trotzdem auch immer noch viele Gäste hinterhergekommen. Also es ist nicht, sie haben nicht gar nicht viele abgesagt und stand Ich habe gerade mal geguckt, das letzte Mal hatten wir am 11. August geschrieben, das ist also 6 Tage her, wo wir es heute aufnehmen. Da waren die auch tatsächlich von der portugiesischen Galeere noch nicht betroffen. Also okay. Das ist tatsächlich irgendwie eine Madonna irgendwie da, die da irgendwo drüber schwebt oder so dieses Jahr.
Also soweit ich das mitbekommen habe, war es auch so weiter im Süden, so um Ossegor rum, war es richtig schlimm. Da hatte ich Bilder gesehen, wo so der ganze Strand übersät war mit diesem Pfeil.
Ja.
Und da oben, das, was wir mitbekommen haben, das war vielleicht waren eher so ein paar Einzelne, die abgetrieben wurden, weil die anscheinend auch eher in Schwärmen auftreten. Aber das mit dem Abgeschnittenen, das haben wir auch mitbekommen. Also im Supermarkt war das Wasser war einfach leer.
Oh, krass, ja.
Ach, krass. Also da, das war so ein bisschen Corona-Feeling. Also Wasser war leer,
nicht.
Klopapier gab's.
Das wär, wenn das Deutschland wäre, dann wäre das Klopapier gewesen.
Aber alles, was so frisch sein muss und einen hohen Durchsatz hat, also Fleisch, Eier und Wasser, war komplett die Regale leer.
Ja.
Ja, krass. Ich muss sagen, ich pilger ja viele Jahre schon nach Montalivet, habe dort noch nie eine portugiesische Galeere gesehen. Also das finde ich bis heute ziemlich krass. Also weiter unten immer gesehen, in Montalivet nie. Aber Waldbrand hatte ich schon. Ebenfalls vor 4 Jahren, da ging 2 Strände überhalb. Also da kommt ja dann Le Gerbe und noch eins weiter ist der Plage Amalie. Und da hat es Brand eben, als ich surfen war sogar. Das war ziemlich krass. Das war,
Im Wasser.
Ja, das war Endzeitvollendung. Also das war so heftig, diese View, ey, wenn dann, das sind echt so diese Schwaden hoch und dann, wenn die quasi dann in den Wind rein sind, dann hast du das dann so runterdrückt und rüber. Das war krass. Also auf jeden Fall immer verschont ist Montalivet nicht, aber anscheinend dieses Jahr.
Ja. Oh Mann, ja. Naja, wir werden uns dem Thema, auch gerade dem Thema Klimawandel und Bedeutung für den Wassersport allgemein, kann man fast sagen, wahrscheinlich, ein bisschen mehr widmen noch in den nächsten Tagen. Ja, Fabio hat es schon angesprochen, ne? So viel reisen, so viel rumfahren sollte man nicht. Von daher kommt vielleicht wieder das Flusssurfen ein bisschen mehr ins Spiel. Bist du da schon drin in dem Game, Hannes?
Nee, also ich habe das nur mal in Bisping, in diesem komischen Becken ausprobiert. Ja, das war ganz lustig, aber ja.
Aber jetzt dann demnächst in Hamburg, das Projekt wird doch realisiert, habe ich mitbekommen. Vielleicht wird es ja dann interessanter für dich.
Kommt das wirklich? Ich habe da nur mal so Bilder von gesehen. Fände ich natürlich cool. Also ja.
Irgendwo habe ich vor kurzem wieder irgendwas gesehen, dass es weitergeht bei dem Projekt. Also ich bin mal gespannt. Da streiten sich jetzt natürlich dann wieder die Geister, weil es wieder eine Pumpenwelle wird. Der Simon wird sich jetzt direkt einklinken gerade. Aber
ja, ein Kumpel von mir will die ganze Zeit mich zur Leinewelle mitnehmen. Das hat bisher nur zeitlich nicht geklappt, aber das habe ich auf jeden Fall vor.
Macht das. Auch als Community auf jeden Fall nochmal vor, mal eine Tour zu machen bei Zeiten. Also muss irgendwann.
Ja.
Und dann, genau. Ja, nee, genau. Mein Ansatz war auf jeden Fall, dass ich jetzt Fabi unbedingt auch nochmal nach seiner letzten Flusssurferfahrung fragen muss. Der hat mir nämlich irgendwann eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, wo wirklich, ey, ich bin so fertig. Ich bin, was denn tun, Fabi? Ne? Und irgendwie war es sehr enttäuscht, dass du nicht einmal wirklich auf die Welle kamst und ich musste nur so witzeln, dann machen wir wohl keine Folge über die Welle tun, sondern eher über enttäuschte Männer-Egos. Von daher erzähl mal kurz, wie war deine Thun-Experience mit dem Luca?
Ey, Benni, das ist ein Stich in mein Herz gerade. Scheiße, ey. Ich war auf jeden Fall eine Woche lang angepisst, also so richtig angepisst. Ich war sogar bereit, echt viel Geld für Surftown auszugeben und es war einfach kein Slot frei. Wie war meine Erfahrung? Also erstmal fettes Danke an Luca für den Fall, dass er gerade zuhört, dass er mir das alles zeigt hat. Ohne Luca wäre das auf jeden Fall hardcore lebensgefährlich. Die Welle, also ich war nur auf der Pro-Welle, ich war auf der quasi Anfängerwelle, wo man sich mit Seil reinzieht, war ich gar nicht. Da war auch die Hölle los irgendwie. Die sah jetzt auch nicht so spektakulär aus. Und der Luca meinte direkt so, okay, wir gehen da hin. Und dann so, okay, let's go. Was ziemlich cool war, es war wenig los. Habe ich anfangs komisch gefunden, jetzt verstehe ich es, weil es wirklich schwer ist. Ist momentan wohl auch die einzige Welle, die funktioniert in der Schweiz. Also da waren Leute, sag ich mal, aus 2 Stunden Einzugsgebiet, was in einem Land, wo man in 4 Stunden durchfährt, auf jeden Fall relativ groß ist. Und ja, meine Erfahrung war wild. Also der Einstieg ist krass. Man muss da so rein paddeln, was für mich eigentlich kein Problem ist. Ich bin viele Flusswellen schon anpaddelt. Aber das ist anders, wenn man sich quasi von vorne reinschießen lassen muss. Also man wird dermaßen auf die Welle katapultiert. Und man muss quasi, also die Locals, die liegen beim Paddeln mit dem Kinn wirklich auf der Nose. Aber wirklich so weit vorne, dass die quasi auf der Spitze liegen. Und das geht gegen alles, was ich mir je erlernt habe im Surfen. Also ich muss viel zu weit vorne liegen. Ich muss viel zu weit ohne Hohlkreuz liegen. Da passt gar nichts. Und ich habe es einfach nicht rausbekommen aus meinem Ablauf, weil das Ding ist, du willst wohl dort, dass das Board möglichst flach im Wasser liegt und das Tail nicht wirklich einsinkt. Dass man quasi maximal ein Glide hat und nicht so diesen Drag nach hinten. Ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe 2 Stunden lang wirklich gekämpft, dauerhaft. Also wir waren 5 Leute, von dem her ich konnte in Dauerschleife. Ich habe in 5 Minuten wahrscheinlich 3-mal anpaddelt oder so, 2-mal anpaddelt. Also dann kannst du rausrechnen, wie viele Versuche ich gemacht habe. Und ich kam 2-3-mal ins Gleiten. Dann aber quasi, weil ich so weit vorne war, fand ich es weird, den Takeoff zu machen. Ich war kein einziges Mal gestanden. Super frustrierend. Also es war auch für mich ein mega Aufwand, da hinzukommen. Weil wir waren bei Mias Mama, von dort waren es, also die wohnte in der Schweiz, von dort aus waren es noch 2,5 Stunden hin. Ich muss dort Parkplatz zahlen, blabli blub. Also es war alles ja irgendwie auch mit Kosten verbunden für mich, für das, dass ich quasi mich 2 Stunden gequält habe. Und hab, meine ganzen Füße sind zerrissen, ich habe überall blaue Flecken, immer noch, also ich kann immer noch keine zuenden Schuhe anziehen von den Steinen, ich laufe nur in Adiletten rum. Also mich hat so über, ich habe echt alles gegeben, ey. Ich habe mir das so, ich ziehe nicht zurück, so mir hat es meine ganzen Füße unten, also weil ich mich quasi in der Paddelposition über diese Steine gerissen hat, ey, mein Board ist komplett demoliert, weil ich alle möglichen Positionen ausprobiert habe, dass dann immer wieder mal die Nose abkaut ist, oh, und ich die dann komplett über die Steine gerissen, also ich hatte nur Schwund und kein Erfolg. Ich habe 2 Boards zerstört. Ich habe meine Füße komplett zerstört. Ich habe mega viel Sprit verfahren. Ich habe Parkgebühren zahlt. Habe mir noch einen ultra teuren Döner rauslassen müssen. Also von dem her. Das war einmal nix.
Ja, naja, aber eins kannst du, glaube ich, mitnehmen. Auf jeden Fall definitiv eine Erfahrung, ne, die du gemacht hast.
Eine Sache will ich sagen, zu tun selber, finde ich mega cool, könnten sich viele Städte ein Vorbild nehmen, also gerne auch in Deutschland. Dort ist es ja mega gestattet, diesen Fluss zu bebaden, oft sind ja innerstädtische Gewässer verboten zu baden, weil sie aber halt auch durch Staustufen gar nicht möglich ist. Dort ist es halt total möglich und in dieser ganzen Stadt laufen Leute in Badeklamotten rum. Das ist voll charmant. Überall Leute in Bikini und Badehose und Drybags, weil die quasi, die laufen flussaufwärts, springen von der Brücke, die ist so 3 Meter über dem Wasserpegel rein, lassen sich einmal die ganze Stadt so ganz langsam runtertreiben mit ihrer Schwimmnudel und dann läuft man einfach wie quer durch die Stadt, einfach barfuß in Badehose mit einem kleinen Drybag auf dem Rücken und dann springt man wieder rein. Und dieser Vibe in der Stadt ist wie so ein kleines Schweizer Kalifornien. Überall Leute barfuß in Badeklamotten. Viele haben so ein Bellyboard oder irgendwas dabei oder irgendwas, was schwimmt, was einen so ein bisschen Auftrieb gibt, dass man halt nicht die ganze Zeit mitrudern muss. Und das in diesem stahlblauen Wasser. Also die Stadt, mega geil. Man kann in Badehose einfach in so ein Café reinsitzen und einen Kaffee trinken und das ist für jeden ganz normal, mitten in der Stadt. Also,
das klingt echt
cool. Ja. Hey, ihr zwei. Ich muss nur kurz meine Hunde hier.
Ja.
Hey! Hört man, die kämpfen hier gerade komplett, ey.
Also so ein paar Geräusche, aber Zoom unterdrückt wieder alles.
Ja, die bekriegen sich hier gerade, die machen so ein Dominanzspielchen. Ja, sorry. Nee, aber zurück zu Thun. Also overall coole Stadt. Für mich war es scheiße und ich muss zugeben, ich empfehle es keinem einfach hinzugehen. Also das, was der Sandro damals hier in der Folge gesagt hat, macht absolut Sinn. Den Sandro habe ich zudem auch gesehen, habe ihn mehrfach zugenickt und er hat mich einfach ignoriert. Also Sandro, für den Fall, dass du das hörst. Ich habe, das Einzige, was ich von dir gehört habe, war dein Trommeln auf deinem Surfboard die ganze Zeit, so deinen Schlagersongs.
Ach ja, das war auch eine lustige Folge auf jeden Fall. Ja. Naja, gut, schade. Aber ja, ne, wie gesagt, die Experience, dass es schwer geht, teilweise kannst du ja trotzdem mitnehmen und was gelernt hast du sicherlich draus.
Hat den Vorteil für die Locals, dass wenig Leute dort sind. Also muss ich zugeben, natürliche Selektion funktioniert doch super. Du hast wirklich nur Leute, die echt gut surfen können und ich habe krasse Sachen gesehen, also Scovids, 360s. Krasse Carves, diese Welle hat einen riesen Face, man kann da echt, da waren ein paar Dudes mit diesem Rob Machado Fisch mit Quad Setup, Alter, die haben dort Carves reingezimmert, also Wahnsinn, super, also sehr ozeannah vom Style, die Dudes, die dort surfen, also Hut ab an die Locals, muss ich sagen, also wer dort ist, vorbeischauen, cool surfen, ja, kann man machen. Ich würde lieber nach Zürich auf die City Wave gehen.
Schön, schön, schöner Abschluss.
Werbung. Ja, Flusssurfen, eine Variante, um auf jeden Fall ökologischer surfen zu gehen. Zumindest, wenn man es richtig anstellt und die passende Welle ansteuert, bei der man dann entsprechend hoffentlich auch Spaß hat. Ein anderer Weg ist natürlich, das Meer anzusteuern, das am nächsten eingelegen ist. Und zumindest für die unter uns, die in Norddeutschland leben, hätte ich dafür dieses Jahr ein vielleicht noch interessantes Angebot. Wir fahren nämlich von der Wellenlänge Community aus nach Sylt. Am 16. Oktober bis 18. Oktober werden wir nach Stand jetzt voraussichtlich eine Jugendherberge ansteuern und dort ein Wochenende zusammen surfen gehen. Der ein oder andere wird auch ein bisschen länger vor Ort sein. Und nach Vorbild unseres Landlocked-Camps im Sommer wollen wir auch da einige unterschiedliche Sachen starten. Fabi ist mit am Start, will zum Beispiel einen Skateboard-Kurs geben. Außerdem hat er schon angedeutet, dass er gerne einen kleinen Surfboard-Workshop geben wird. So, er nennt es Kurvendiskussion, dass wir uns quasi mal einfach mal alle Bretter von allen so angucken und ein bisschen darüber sprechen, was sie für Eigenschaften haben, was sie für Besonderheiten haben. Finde ich irre cool, das mal zu machen. Ich denke, das könnte ein sehr spannender Topic für alle sein. Heiko war schon mal hier im Podcast im Zuge seines Buchs Auf Wellen gehen, das ja auf Sylt spielt und er wird eventuell eine kleine Lesung halten. Hannes hier aus dieser Folge wird eventuell einen kleinen Turntable-Workshop geben, denn er ist ambitionierter Hobby-DJ. Ich verlinke natürlich auch gerne seinen Instagram-Account hier in den Shownotes, wer da mal reinhören mag. Josh wird wahrscheinlich ein Reloaded bzw. ein etwas umfangreicheres Angebot seines Balance-Boards-Kurses geben. Dazu ist auf Sylt noch bis zu Ende Oktober das Surfmuseum offen. Da geht es um die Anfänge des deutschen Wellenreitens auf Sylt. Und wer weiß, was noch dazu kommt. An dieser Stelle also Einladung, kling dich doch mit ein. Komm gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. Dafür müsstest du einfach über die Kontaktdaten in den Shownotes einmal deine Handynummer rüberschicken und ich nehme dich direkt auf. Und wir sehen zu, dass wir alle eine gute Zeit auf Sylt zusammen haben. Es sei noch erwähnt, Kinder sind ausdrücklich willkommen. Tatsächlich für dieses Camp bisher wenige Kinder angemeldet, tatsächlich auch die ganzen Surfer-Daddies, die ich so mittlerweile kenne, kommen alle alleine. Ich werde meine Kinder aber höchstwahrscheinlich mitbringen und ein paar weitere sind auch schon am Start. Darüber hinaus sind wir ein recht aktiver Haufen mittlerweile. Lohnt sich also auf jeden Fall mal bei uns vorbeizuschauen. Verteilt sind wir mittlerweile über die Republik bzw. bis nach Österreich und der Schweiz. Das Titelbild zur heutigen Folge habe ich der Einfachheit halber einfach mal aus dem unerschöpflichen Repertoire von Markus von Freaks of Fashions Instagram-Account genommen. Wurde also nicht extra dafür gezeichnet, aber das ändert aber nichts an unserer Dankbarkeit für die netten Bildchen, die wir immer zur Verfügung haben hier. Danke Markus, schaut doch gerne mal bei freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account vorbei. Das lohnt sich immer, wie man hier bei diesem Episodencover sieht. So, und nun geht's weiter.
Werbung Ende.
Ja, Benni, ich habe es dir ja schon geschrieben. Ich war ja schwer enttäuscht von dir. Ich habe zumindest durchzogen. Ja, ich habe wenig Land gesehen, dachte mir aber, scheiß drauf, ich zieh's durch. Ich habe tatsächlich auch schon nach den ersten Versuchen gemerkt, okay, das wird hart. Wenn es klappt, dann stehe ich ein paar Mal. Aber du hast ja immer wieder einen Schwanz einzogen, Benni. Wellen waren da. Ich habe den Forecast gesehen. Ich habe die Webcam checkt. Du warst vor Ort auf deiner Rückreise von deinem Urlaub in Dänemark und es kam nicht zum Surf. Erkläre dich vom Gremium.
Ja, stimmt. Das war sehr lustig. Du hast mir diese Nachricht geschrieben und ich habe mich ein bisschen über dich lustig gemacht, von wegen ja enttäuschte Männer-Egos und so, weil du auch meintest, Luca meinte schon so, es geht halt den meisten so, die meisten haben Probleme, und du meintest so, ich dachte aber, ich bin halt nicht die meisten. Und dann habe ich es gleich voll zurückbekommen, weil genau, wir waren ja Schweden im Urlaub, Paddelurlaub im Kanu, war mega geil, erzähle ich gleich noch ein paar Worte drüber. Und die Rückfahrt haben wir halt über Oslo gemacht, super geile Stadt, kann ich auch nur sagen, mega wohlgefühlt, und sind in Hirtshals angekommen. Und ich habe natürlich meine Familie motiviert, dass wir noch einen Abstecher nach Löcken machen, wo ich ja schon mal im letzten Herbst eine Surf-Session mal schnell hatte. Und ja, ich kam auch an und tatsächlich, es war auf jeden Fall mehr Swell da, als ich auch dachte. Es waren allerdings, ich muss echt sagen, das war bei mir wieder dieser typische, ey, weißt du, es sind jetzt so viele Leute da gerade im Wasser. Es sind gerade zwei Surfschulmannschaften mit irgendwie 10, 15 Leuten ins Wasser, die sich auch alle an die Mole irgendwie orientiert haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die alle da abgetrieben und waren dann irgendwann nicht mehr am Spot, so ungefähr. Aber es waren so viele Leute und ich hatte irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde hätte ich Zeit gehabt, hätte mir dafür für ein Fuffi Board und Wetsuit leihen müssen. Und naja, so geil war es auch nicht, sag ich mal. Es war so, die Welle war mal so zwei, drei Sekunden offen vielleicht. Hätte irgendwie ein bisschen schöne Grünwellen starten können, Mini-Turn vielleicht. Aber ich dachte, ey komm, ich gucke ein bisschen zu. Und meine Family hat schon wieder eilig gehabt, dann irgendwie in einen Bernstein-Shop zu kommen und so ein Kram. Und ich habe gesagt, ja komm, ich gehe jetzt auch nicht rein. Was soll's? Ich war auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich so einen geilen Wassersporturlaub hatte, muss ich sagen. Also ich kann nur gerade hier, Hannes, an dich auch und an alle Familien, die zuhören, aber auch an jeden, der nicht Familie im Hintergrund hat, geht mal paddeln in Schweden, in Dalsland, eine Woche. Das war so genial. Also wirklich, wir hatten den Familienurlaub unseres Lebens, würde ich sagen. Das ist echt absolut großartig. Das super coole ist halt, ne, wir haben die Kanus gemietet und wir haben immer ein Erwachsener mit einem Kind in so einem Boot drin und dann ging's los. Wir hatten mega viel Wind. Also ich habe auch schon in der Surf-Caravan-Gruppe geschrieben, eine Sache bestätigt sich hier, lokaler Wind ist einfach immer scheiße und ich werde auch nie mit einem Windsport anfangen, damit ich einfach dabei bleiben kann. Wind ist scheiße, wenn er nicht weit weit draußen auf dem Meer ist oder man den richtigen Spot hat, meinetwegen. Aber ja, es war super anstrengend, super anspruchsvoll und es hat so einen Spaß gemacht, sich in dieses Boot reinzunörden irgendwie und so wirklich dann anzufangen, so das Lenken hinzukriegen, immer wirklich mega Kraft aufzuwenden, um zu paddeln. Und das war so irre meditativ. Also war wirklich, wenn du mit dem Ding dann auch ins Gleiten gekommen bist, ein bisschen hast du auch echt so ein Gleitfeeling gehabt. Und ich war so drin, ich war so wirklich so absolut im Tunnel. Mein Sohn vorne im Boot, der hat immer die ganze Zeit, der redet sehr viel. Und bei dem starken Wind hat man immer nicht verstanden. Und wir haben, sowohl Maike als auch ich, haben immer nach vorne gesagt, jetzt halt die Klappe und paddel! Wir brauchen jetzt deine Hilfe! Das war ein unglaubliches Erlebnis. Und dazu halt, ne, jedermanns Recht in Schweden. Man kann überall zelten. Man hatte super tolle so Dano-Plätze, so Biwak-Plätze, wo entweder ein Shelter war, wo man, wenn man früh genug dran war, schlafen konnte. Ich habe jeden Tag auf offenem Feuer unser Essen gekocht.
in diesen Kanus kannst du tonnenweise Material mitnehmen, also so wirklich viel Essen, 12 Bier, alles, was man so braucht als Daddy halt. Und es war ein Traum, es war so schön diese Woche, es, also echt genial. Da brauchte ich tatsächlich, konnte ich auf die Surf-Session verzichten, auf die durchschnittliche.
Naja, Gleitgefühl war ja da. Und wie war's Klima oben? Weil wir ja so ein bisschen heute ja auch ein paar Mal schon hier so zum Klima was hatten. Wie war es von den Temperaturen?
Ja, eigentlich muss ich sagen, war es ein perfekter Sommerurlaub, wenn man nicht super heiß in der Sonne liegen möchte. Ne? Die ersten, also als wir ankamen, den Tag gab es gleich ein Gewitter weit auf dem Meer, auf dem See draußen. Und das hat halt auch den vielen Wind für 3 Tage gebracht. Deshalb, das waren krasse Wellen auf dem See teilweise. Dann, wenn da noch ein Boot durchgefahren ist, hast du schon nicht, dass man hier gleich kentern.
Und kann ja auch im Kanu surfen, ne?
Ja, voll, ja, genau. Und ja, das war immer warm und wir waren baden in dem kalten See, ne, gerade wenn du dann da ankamst und hatten ja keine Infrastruktur, von da haben wir uns im See gewaschen dann auch irgendwo und sowas. Die Sonne hat dann noch später geschienen, als der Wind weg war, war es dann auch entspanntes Paddeln letztendlich. Und ja, also es war traumhaft schön. Die Nächte waren nicht super kalt, mit Feuer erst recht war es natürlich super gut möglich, war da dann auch echt an den Feuerstellen erlaubt, ne? Stand immer nur einmal mit Wasser daneben schon vorbereitet und Holz und es war unglaublich, unglaublich cool, kann ich nur sagen. Also kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Auch vielleicht so ganz noch so zum Abschluss waren interessante Leute auch getroffen. Es kamen irgendwann 2 Kölner durchgepaddelt da, die haben bei uns, als wir gerade baden waren, kamen die, können wir uns noch irgendwo mit hinsetzen hier, wir sind so spät dran. Die sind unterwegs gewesen und haben kein Essen und Trinken mitgehabt und haben so quasi so die Fritz Meinecke 7 vs. Wild Tour gemacht, so mit, haben nur geangelt und Blaubeeren gefangen und eigentlich Pilze sammeln, die sie nicht gefunden haben, haben aber jeden Tag Fische gefangen da und haben sich ihr Essen gesorgt. Und dann war ein so lustiger Moment, die haben so ein bisschen weinerlich auch so dann, oh, wir haben gerade den Fehler gemacht, wir sind bei dem Wind die Schleuse bei Gustavs Force wieder hochgefahren. Voll blöd, morgen wäre der Wind weg. Wir haben uns da hochgekämpft, oh, wir sind gestorben. Und sie hat so 2 Mitzwanziger, junge Bengels und ich so, ja, wir auch, mit den Kindern. Ihr Lappen. Also, ja, die waren voll nett und cool. Dann kamen irgendwann so 2 Französinnen da noch auf unseren Platz da und die haben nur gekichert und sind da erst um 22 Uhr angelegt und waren auch viele Leute da, aber auch entspannt. Man hatte immer seine Ruhe. Also ein Traum. Nochmal hier Empfehlung. Bitte unbedingt mal in Betracht ziehen zumindest.
In welcher Ecke von Schweden wart ihr da?
Dalsland, das ist so eine relativ weit südliche Region noch, wo aber unglaublich viele untereinander vernetzte große Seen sind. Also der Leland waren wir hauptsächlich, das ist so ein riesiger, der lange, ne, so ein, heißt es, so ein riesiger See, der, wo das dann an alle möglichen kleinen Seen reingeht und durch irgendwelche Buchten paddelt und wunderschöne Natur. Wir sind nach Kopenhagen, haben uns Kopenhagen angeguckt. Dann sind wir nach Göteborg, haben uns auch Göteborg angeguckt und von da aus so 3 Stunden nördlich war das dann quasi, genau, Höhe Oslo ungefähr.
Okay, ja.
Roundabout, ja. Ja.
Ich finde das Geile halt an so einem Trip, wenn man sich quasi eine Route vornimmt, hat man halt gar nicht so die Chance, einen Zurückzieher zu machen. Das, was du beim Surfen gemacht hast, hat das jetzt da beim Kanufahren,
habe ich auch gedacht,
war auf jeden Fall nicht möglich, weil du ja quasi durchziehen musst, weil du willst ja dein Ziel erreichen und wenn du es nicht durchziehst, dann wird das nichts.
Und das mit den Kindern. Ne, bei dem Wind, es war wirklich teilweise, ich hatte hier so einen Hut, den ich mir letztes Jahr in Montalivet gekauft habe, mit so einer weiten Krempe zum Surfen eigentlich gekauft, später noch einen zweiten gekauft, den hatte mein Sohn dann auf, aber ich habe hier diese Hutschnur unten so festgezogen, dass mir der Wind den Hut nicht vom Kopf weht und ich habe einmal das Paddel zur Seite gelegt, dieses Ding festgezogen und schon war es wie so ein Segel im Wind irgendwo weggeweht vom Wind und dementsprechend halt auch an der Wand nur, jetzt halt die Klappe und paddel zu meinem Sohn nach vorne. Ja, echt. Und die Kinder hatten einen Mordspaß. Die waren total, gerade mein Sohn war so drin, der war total Intuit. Hat irgendwann noch sein eigenes Feuer mit dem Feuerstahl angemacht am vorletzten Abend, so von mir angeleitet und so, also totale Outdoor-Feeling. Dass ich das auch mit meiner Familie mal teilen konnte, diese kleine Leidenschaft, war echt schön. Ja. Ja.
Und ist auf jeden Fall der ökologische der Urlaub, wie jeden Tag hunderte Kilometer an der Küste entlang ballern und Vans chasen.
Das ist wohl wahr, ja.
Die Wellenlänge Spotify Playlist.
Ja, genau. Also, ja, ne, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Und zum Abschluss vielleicht wollte ich euch noch einmal fragen, ich wollte es in der letzten Folge schon unterbringen, habe ich vergessen. Der Andi aus der Gruppe hat mir nämlich einen schönen Song geschickt als für die Spotify oder auch Tidal Playlist. Der Interpret heißt Forrest Frank anscheinend und der Song heißt Something in the Water, also echt ein Surf-Song. Den wollte ich gerne in die Liste mal wieder aufnehmen, in die Relax-Liste. Und deshalb ganz spontan und euch nochmal frage, ob ihr irgendeinen Song habt, den ihr in eine von den beiden Listen reinschmeißen wollt.
Ja. Scheiße, ich komme nicht auf den Titel, ich muss kurz nachgucken. Das haben wir nämlich jetzt in Frankreich oft gehört.
Ja, dem Urlaub hat man ja meistens so einen Klassiker.
Ja, ja. Genau. Heart of Gold von Neil Young. Das ist wirklich, kennt jeder, glaube ich. Aber das haben wir oft gehört, als wir bei uns am Platz gesessen haben.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist auch noch nicht drin. Von daher ist auch, wir haben dann jetzt auf jeden Fall aufgenommen.
Ich habe tatsächlich auch einen Song, der ist gerade relativ oben in meinen Lieblingssongs in Spotify. Tatsächlich einen anderen Song von der Band habe ich die ganze Zeit gehört, als ich dein Board geshaped habe. Deswegen passt es gerade irgendwie richtig gut rein. Die Band heißt Dead Ghosts, was eine mega geile Surf, Rock, Punk, whatever Band ist. Also da eigentlich würde jeder Song passen, aber ich finde titelmäßig passt gerade diese Free and Easy heißt der. Passt ziemlich cool rein. Mega geiler Song, ist eins der ersteren Alben von denen. Aber wer mal Bock hat auf so richtig geilen Surf-Schrabbel,
oh ja.
Dead Ghosts auf jeden Fall immer mega.
Sehr schön.
Das und meine Hörempfehlung noch, wer es noch nicht gehört hat, haben wir jetzt im Sommer auch im Auto die ganze Zeit rauf und runter gehört. Keine Angst von Danger Dan.
Oh ja. Ja, ja, stimmt.
Einfach da super. Echt,
oh ja, genau, der muss eigentlich unbedingt rein. Ja, genau. Ja.
Passt, mega passt gut.
Einfach mehr denn je. Ja, genau. Der politische Podcast startet im September. Da ist quasi der Soundtrack für dann schon.
Ich wollte gerade sagen, passt also nicht nur der Klimawandel, was gerade kacke ist, sondern ebenfalls die politische Lage irgendwie. Da ist das ein sehr passender Song.
Sehr schön, Leute, sehr schön, Leute. Hannes, war eine große Freude mal wieder. Lange her, der letzte Talk. Und wir hören uns ja vielleicht auch bei diesem Podcast-Projekt. Da bist du ja auch schon eingeplant. Von daher freut mich. Und irgendwann in Sylt spätestens geht's dann zusammen aufs Wasser, ne?
Auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ich habe auf jeden Fall auch Bock und Zeit. Ach ja, du bist ja auch ein Skater. Ja, gucken wir mal. Weil ich ja eigentlich vorhabe, so einen kleinen Skate-Workshop anzubieten. Ich werde hier auch Krempel mitnehmen können, hier vom Verband, so Schoner und Boards und so. Dann habe ich dich ja als helfende Hand.
Bin ich gern dabei. Ja, der neue Park sieht auch mega aus, ne, den die da jetzt haben.
Ja, mega. Ich habe auch richtig Bock auf den, muss ich zugeben.
Also wenn es mit den Wellen nichts wird, wir haben auf jeden Fall was zu tun.
Dann wird gated.
Dann mache ich auf jeden Fall einen kleinen Kurs bei euch. Ich habe auch einen Kumpel von mir, der fängt gerade bei mir im Heimatort hier in Seesen an, eine Skateschule zu eröffnen, der liebe Olli. Der quasi der Mensch, der mich zu dem Podcast, den wir im September startet, eigentlich inspiriert hat. Und er ist auch ein super, super lustiger ADHS-Dude, der muss ich unbedingt mit Josh verkuppeln. Damit die gehören zusammen. Ich habe ihn gerade am Wochenende getroffen, dachte auch, oh Mann, ey, der ist auch echt drauf. Aber cooler Typ und macht auch hier jetzt über einen Verein Skate-Unterricht und kommt bestimmt auch in unsere Community bei Zeiten. Also von daher, ja, damit haben wir auch gleich ein bisschen Community-Werbung gemacht. Sylt steht an im Oktober, Leute. kommt doch gerne in die WhatsApp-Gruppe. Mein anderer Kumpel, der auch bei diesem besagten Podcast mitmachen wird, baut gerade eine Website und ist dabei. Dann wird das Ganze noch fortgesetzt. Aber ja, da ne, damit beworben hier unsere Surf-Karawane. Und in dem Sinne, Leute, sage ich tschüss und bis bald. Ja?
Ciao und ade.
Tschüss.
Eieiei, Sleitador, ich habe schon überlegt heute während der Folge, ob ich mich vielleicht mal als Faktencheckerin bei den beiden bewerbe. Bei dem vielen gefährlichen Halbwissen, hä? Was meinst du?
Naja, da kommt schon immer was zusammen. Ist schneller, dass man mal was behauptet und sagt und das dann gar nicht so hundertprozentig stimmt. Von daher, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du die beiden mal kontrollieren würdest, Kelly. Wann kommt denn hier jetzt endlich mal eine Welle? Ich sitze halt Stunden hier, habe ich den Eindruck.
Naja, Slater, wenn ich ehrlich bin, habe ich da weniger die beiden und die Gäste im Kopf als vielmehr dich. Wenn du hier immer deine Weisheiten am Ende raushaust, ich glaube, da wäre ein kleiner Faktencheck wirklich mal angemessen.
Ich glaube vielmehr, dass mal langsam mal eine Maßregelung nötig wäre, dass du mich hier nicht dauernd diskreditierst in meiner Autorität. Ich muss ja ganz schön was einstecken von dir in letzter Zeit. Und wann kommt jetzt hier endlich eine Welle?
Ja, kann sein. Das ist immer noch die Wiedergutmachung, weil du den armen Benny in den früheren Folgen dauernd nur beleidigt und in Frage gestellt hast. Von wegen Podcast-Morgel und so. Hast du ja mittlerweile eingestellt, aber da arbeite ich noch dran, das wieder auszugleichen.
ja, nu, die sind ja auch deutlich besser geworden, vor allen Dingen, seit sie zu zweit sind. Von daher, ich weiß gar nicht, was du von mir willst.
Naja, ist ja auch egal, Slater, ne? War nur ein Spaß. Schöne Folge heute, finde ich. Schöner Stammtisch. Ich bin gespannt auf nächste Woche.
Ja, da sage ich schon mal gute Nacht an alle Klimawandelländer. Da wird hoffentlich mal wieder mit ein bisschen was aufgeräumt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist ja gleich der nächste Stammtisch mit dem Micha. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ich surf schnell mal Slaters Welle weg hier. Die Schlafmütze.
Oh Mann, da sitzt man hier minutenlang und wartet und dann das. Yeah. Und von wegen
Free audio post-production by Alphonic.com.